Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir hören schon von den Nebenständen Begrüßungsapplaus. Das freut mich sehr. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Forum Die Unabhängigen, der Unabhängigen Verlage. Ich bin Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag. Und wir stellen hier heute erstmals kurz ein Buch vor der offiziellen Buchpremiere in Berlin am nächsten Dienstag. Das Buch ist gestern erschienen und es ist noch warm aus der Druckerei. Es ist Unter Komplizen von Ralf Hammerthaler. Ralf Hammerthalers zweiter Roman bei uns, insgesamt der sechste Roman, wenn ich richtig gezählt habe. Ralf Hammerthaler ist sowohl Romancier als auch Dramatiker, hat auch schon diverse Sachbücher geschrieben und in einem Sommer vor vier Jahren haben wir, glaube ich, das erste Mal über Unter Komplizen geredet. Ich habe damals so gesagt, ich war ein bisschen vorsichtig. Das Buch ist toll, aber es ist ein Künstlerroman, es ist sehr umfangreich. Es war damals auch noch umfangreicher. Und Ralf hat aber so einen interessanten Blick drauf, den ich erst erkennen musste. Und wir haben dann aus verschiedenen Gründen zunächst seinen Roman kurzer Roman über ein Verbrechen gemacht. Und mir ist dann tatsächlich bei diesem zweiten Roman erst klar geworden, wie ich die Prosa von Ralf Hammerthaler zu verstehen habe. Er ist nämlich ein dichtender Soziologe, würde ich fast sagen, und schreibt über verschiedene Milieus, die Handlungen sind komplett erfunden, aber es ist so Wirklichkeit gesättigt, dass manche Leute zum Beispiel vom kurzen Roman sogar tatsächlich ein bisschen Angst hatten. Das letzte Buch, das Ralf veröffentlicht hat, ist beim Literaturhaus Oberhausen erschienen. Es ist, wie ist der Titel eigentlich?
Marktstraße.
Marktstraße, denn Ralf Hammerthaler war gerade in Oberhausen Straßenschreiber, also Stadtschreiber einer Straße in Oberhausen, hat diese Straße ebenfalls porträtiert und ebenfalls auch durchleuchtet. Und fast möchte ich meinen, dass es gar nicht so schön ist, wenn man von Ralf durchleuchtet wird, weil er fast alles sieht. Und in Unter Komplizen geht es um Künstlerinnen und Künstler, um ihre Egos, um ihre Konkurrenz. Und es ist gleichzeitig ein sehr herzlicher und warmer Zugriff, der aber nicht die ganzen Abgründigkeiten und Hässlichkeiten im Umgang, der unter Künstlerinnen und Künstlern ganz oft vorherrscht, zeigt. Und ich freue mich sehr, dass Ralf heute hier ist und ich freue mich, dass er auch eine sehr schöne Szene aus dem Buch ausgewählt hat, die er vorlesen wird, in der genau das, was ich jetzt gerade angedeutet habe, hervorkommt. Ralf Hammerthaler.
Vielen Dank. Ich schicke nur ein Wort voraus. Wir treffen jetzt in diesem kurzen Stück, das ich lesen werde, auf einen Dichter namens Gregor Hesse. Gregor Hesse war so ein Junggenie, dankbar aufgegriffen vom Feuilleton, weil seine Biografie auch sehr überzeugend war. Also aufgewachsen in armen Verhältnissen, Mutter Briefträgerin, Vater nie gesehen, dann Raufereien auf dem Schulhof, ein paar Ladendiebstähle und dann schon das erste Buch namens Delikte. Ich habe mir vorgenommen, alle seine Bücher auf meinen Lesungen immer zu nennen, damit man sich immer an ihn erinnert. Das zweite war dann Funktionäre und Schlampen, wieder Gedichte. Das dritte Sweetheart auf Deutsch und das vierte poetische Pornos. Dann ging es mit ihm bergab, das heißt, niemand interessierte sich mehr für ihn. Und so kam er auf die Idee, auf Veranstaltungen zu gehen. Und da gibt es ja immer den Moment, ehe es beginnt, es steht schon ein Mikrofon auf der Bühne. Und er tritt dann ans Mikrofon, um seine Gedichte vorzutragen. Das muss es sein, sagte Gregor. Ben aber hatte Zweifel. Ein Restaurant? Nein, das ist das Münchner Literaturhaus. Misstrauisch beäugte Ben die großen erleuchteten Bogenfenster, in denen teils elegant gekleidete Menschen an Tischen saßen und, wenigstens einige, nach dem Ober winkten. geschlossene Gesellschaft, was? Der Preis wird im Restaurant verliehen, behauptete Gregor, ohne dass er sich von der Stelle bewegte. Es war kalt und dunkel und es nieselte leicht, ein unwirtlicher Dezemberabend. Kurz entschlossen ging Gregor auf den Eingang zu, worauf sich Ben an seine Fersen heftete. Die Stufen nahmen sie in einem Satz, dann stieß Gregor die Tür auf. Beim Versuch, den Windfang zu öffnen, verhedderte er sich im Vorhang. Er drehte sich buchstäblich in den Stoff hinein, so dass er sich nur mit Bens Hilfe wieder befreien konnte. Im Restaurant wurden sie von zwei jungen Frauen hinter einem eckigen Tisch, der wie eine Schranke postiert war, abgefangen und nach dem Namen gefragt. Diese Frauen sahen einander zum Verwechseln ähnlich, beide im Kostüm, bloß dass die eine normalblond war, die andere extrem blond. Statt zu sagen, wie er heiße, fragte Gregor, wie spät es sei. Als die extrem blonde Frau ihren Ärmel zurückschob, beugte er sich hinüber und reckte den Hals, als wolle er die Stellung der Zeiger selbst ablesen. In Wahrheit aber spickte er nach der Einladungsliste, die ungeschützt auf dem Tisch lag, und prägte sich einen Namen ein. Halb acht, sagte die extrem blonde Frau. Gregor nickte. Forstinger, sagte er dann. Zwei Karten für Forstinger, bitte. Ohne Umschweife rückte die normalblonde Frau die Karten heraus, während die extrem blonde den Namen auf der Liste durchstrich. Gregor und Ben huschten an der Schranke vorbei ins Lokal. Die Einlasskarten waren aufklappbar und edel gestaltet. Die Landeshauptstadt München ehrte den Dichter Uwe Ritter mit dem sogenannten Litpo, dem alljährlich vergebenen Literaturpokal. Dieser Pokal galt in der Szene als begehrt, weil er mit einem Preisgeld von 15.000 Euro einherging. Gleichwohl zog er wegen seiner grotesken Gestalt allerhand Spott auf sich. Dieser Pokal tat, als sei er aus Gold, und er war mit Wappen und Schnörkeln verziert, die an seiner Herkunft keinen Zweifel ließen. Überdies hatte er eine stattliche Größe, so stattlich, dass er eine Maß Bier fassen könnte. An den Seiten zwei geschwungene Griffe, mit denen der Pokal im Triumph emporgestoßen werden wollte, ein Akt, den jeder Gewinner sich zu leisten nicht entblödete. Gregor entdeckte den Feuilletonchef. Dieser war vom Stuhl aufgestanden und wedelte mit der Hand herbei. Champagner! Ich will Champagner trinken mit Gregor Hesse. Sie sind der Dichter, dem der Preis eigentlich gebührt. Ich bin über einen Förderpreis nie hinausgekommen. Das habe ich vergessen zu sagen. Gregor stottert vor allem, wenn er aufgeregt ist. Das hat er mit Heinrich von Kleist gemeinsam. Skandal! Das ist Ben Waldes. Ja, ja, ich erinnere mich. Die Kollegin Wallrath hat von ihrem Roman Totenlieder geschwärmt, nicht wahr? Dieser Kollegin können Sie gar nicht hart genug kommen. Ist doch ein hartes Buch. Oder irre ich mich? Ben zuckte mit den Achseln. Also habe ich recht. Gregor sagte, ein grauenvolles Buch. Ha, 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 lachte der Chef. Wie ich es liebe, wenn Dichter einander zerfleischen. Ich bin kein Dichter, sagte Ben. Jedenfalls, es herrscht eine unerhörte Missgunst. Tatsächlich wurde eine Flasche Champagner an den Tisch gebracht. Erlauben Sie, lieber Waldes, sagte der Chef, dass wir auf Ihren gehässigen Kollegen, den schrecklichen Gregor, trinken. Er nämlich ist es, der den Litpo verdient hätte, für jedes seiner Bücher. Die Gläser klirrten, sie tranken. Wer bitte ist Uwe Ritter? Gregor und Ben zuckten mit den Achseln. Das habe ich mir gedacht. Gregor grinste, Ben ebenso. Ein Großschwätzer, ein Klassikimitator, ein Kunsthandwerker mit epigonalen Reflexen. Alles klingt wie in Marmor gemeißelt, wie längst gestorben. Sie tranken. Gibt es nichts zu essen? Fragte Gregor. Doch, doch, aber das Buffet ist noch nicht eröffnet. Getränke muss man selbst bezahlen. Das ist die Münchner Großzügigkeit. Natürlich sind Sie meine Gäste. Das Buffet, sagte Gregor. Und blinzelte Ben zu. Unter uns gesagt, gestand der Chef, ich bin nur hier, um mir die Wampe vollzuschlagen. Und dafür ist der Litpo bekannt. Doch die große Völlerei will einfach nicht anfangen, schwer einzusehen. Ist ja gleich acht und ich habe noch einen Termin. Glauben Sie ja nicht, dass ich mir die Laudatio anhöre. Der Ritter geht mir am Arsch vorbei. Der Chef sah auf seine Uhr, dann schweifte sein Blick durchs Lokal, um da und dort jemanden zuzunicken. Eine Weile wirkte er wie an die Umgebung verloren. Ein älterer Herr, wenngleich braun gebrannt im Dezember und mit einer jungen Frau im Schlepp, kam an den Tisch, sodass der Chef aufstand und ihm, dann auch der jungen Frau, die Hand schüttelte. Anschließend sank er seufzend nieder. Einer muss es tun. Gregor nickte, als hätte er verstanden. Ben sagte, ich wollte mal den Pokal sehen. Wieder nickte Gregor. Na, dann machen Sie sich auf was gefasst. Das Restaurant hatte die Maße einer Halle. Sie konnten weit nach oben schauen. Mittlerweile standen Leute in Gruppen beieinander. Es wurde gelacht, einige zog es auf die Empore, erster Rang mit Blick auf Köpfe und Dekolletés. Hätte sie der Chef nicht an seinen Tisch gelockt, Gregor und Ben wären hinaufgestiegen. Es gab welche, die schlängelten sich an der blonden Schranke vorbei schon wieder hinaus. Vielleicht wollten sie rauchen oder sie gingen anderswohin. Um 7:45 trat ein Mann im grauen Anzug ans Mikrofon und bat um Entschuldigung, dass sich der Beginn der Veranstaltung verzögere. Einige maulten, sie hatten Appetit. Gäste, die von draußen kamen, fuhren sich durchs Haar und wischten Schnee von den Schultern. In der Menge entdeckte Ben die Literaturagentin Burkhardt. Der Chef beugte sich über den Tisch und flüsterte, »Ich bin jetzt bewaffnet.« Gregor fragte, »Wie sind Sie an die Knarre gekommen?« »Psst, das darf ich nicht verraten.« »Es ist gut, eine Waffe zu haben«, sagte Ben. Gregor meinte, »vor allem als Feuilleton-Chef.« Er griff nach der Flasche und goss den Rest in die Gläser. Sie tranken. »Ich hasse Tauben, das ewige Gurren.« Ben stutzte, aber Gregor erklärte, dass der Chef sich wehren müsse, er habe den Hof voller Tauben. »Inzwischen habe ich 13 oder 14 erschossen. Eine, glaube ich, hat überlebt. Also 13.« »Und die Nachbarn?«, fragte Gregor. »Ich mache es mit Schalldämpfer.« »Haben Sie die Knarre dabei?«, fragte Ben. Der Chef wich aus. »Auch auf dem Stachus habe ich 2 erschossen. Als ich von der Redaktion nach Hause ging, ich war völlig genervt, solche Tage gibt es. Beide sofort tot. Ich bin ein guter Schütze.« »Und die übrigen 11? Wo die?« »Wieso 11? »Zeigen Sie mir die Knarre«, verlangte Ben. Der Chef klopfte auf die Hüfte, als hätte er dort einen Colt stecken. Er versuchte forsch zu grinsen. »Nein, Herr Waldes, bestimmt nicht. Ich werde mich hüten, einem Dichter das Ding in die Hand zu drücken. Das führt ja zu nichts. Sie müssen die anderen Dichter schon ertragen, auch wenn es Ihre Konkurrenten sind.« Ben lachte. Gregor sagte, »er könnte ja Uwe Ritter umlegen.« Der Chef tat, als griffe er nach dem Colt, doch dann blickte er bloß auf die Uhr. »Ich muss los.« »Sie haben noch nichts gegessen.« »Nein, tut mir leid, aber ich habe noch ein Ticket für die Kammerspiele und in der Pause mische ich mich da unter die Leute, um danach meinen Platz einzunehmen. Ja, so ist das. Zwar sind wir eine große Zeitung, die überall gelesen wird, aber in München sind wir eine Münchner Zeitung und Sie sehen es hier gern, wenn ich meine Rübe zeige, obwohl ich von Theater nichts, absolut gar nichts verstehe.« Damit stand er auf und kramte einen hohen Geldschein hervor. Er schnippte ihn auf den Tisch. »Der Rest ist für Sie.« Sie bedankten sich nicht. Ehe er sich davon machte, ging er in die Knie und suchte Bens Ohr. »Wenn Sie schon einen abknallen wollen, dann zielen Sie bitte auf Ritter. Er rechnet nicht damit. Aber den Hesse lassen Sie in Frieden. Unser bester Mann.« Da und dort schüttelte der Chef noch eine Hand, dann verschwand er. »Dem glaube ich kein Wort«, sagte Ben. »Ich schon.« Kurz nach 8:30 gab der Mann im grauen Anzug bekannt, dass Uwe Ritter noch nicht eingetroffen sei. Er habe soeben von einer Autobahnraststätte angerufen und den Gott des Alten Testaments verflucht. Schneegestöber. Er sei untröstlich, die Geduld des Publikums dermaßen strapazieren zu müssen. Einige buhten. Spontan eröffnete der Mann im grauen Anzug das Buffet. Sobald der Hunger gestillt sei, werde Dr. Kurz, ob in An- oder Abwesenheit von Uwe Ritter, die Laudatio auf den diesjährigen Litpo-Preisträger halten. Schweigend aßen sie. Die Speisen zu würdigen hielten sie für überflüssig. Jeder fasste einmal nach. Dann ging sie vor die Tür, um zu rauchen. Ben hielt die Zigarette erst in der linken, dann in der rechten, dann wieder in der linken Hand, wobei er die jeweils freie Hand in der Jacke vergrub. Es schneite unablässig. Gregor sagte, hauen wir ab. Sie kehrten ins Lokal zurück. Nach dem Essen zogen es etliche Gäste vor, zu gehen. Zu ungewiss erschien ihnen die Aussicht, dass Ritter noch kommen werde. Wer weiß, wo er steckt. Autobahnraststätte, haha, fragt sich bloß welche. Kurz vor München oder kurz vor Nürnberg oder erst kurz vor Jena? Nein, ohne mich, servus. Auch auf der Empore wurden Tische frei, sodass Ben und Gregor hinaufeilten. Mit dem Geld des Feuilleton-Chefs bestellten sie eine Flasche Wein. Schöne Plätze sind das. Sehr schön, sagte ein weißhaariger Mann, der sich dem Tisch genähert hatte. Erlauben Sie, dass wir uns zu Ihnen setzen? Unmerklich nickte Ben, während Gregor nicht einmal aufsah. Kaum hatte sich das Paar niedergelassen, fing der Alte an, den Münchner Dilettantismus anzuprangern. Eine Dichterlesung ohne Dichter, ein Buffet ohne Schweinshaxe. Und dann hätten sie auch noch versucht, ihm und seiner Frau den Zugang zu verwehren. Sie hätten ihn gezwungen, seinen Ausweis vorzulegen, wie bei der Polizei. Augenblicks drehte sich Gregor um. »Sind Sie Herr Forstinger?« Ben wünschte, Gregor hätte geschwiegen, doch das Gespräch nahm eine unverfängliche Wendung. Forstinger lächelte zufrieden, ganz so, als freue er sich, erkannt worden zu sein. Ja, ich bin der Forstinger. In der Kulturpolitik der Stadt wahrlich kein Unbekannter. Er warf seiner Frau einen Blick zu, sie schürzte die Lippen. Sie sagte, mein Mann ist bei der Minderheit. Im Land die Mehrheit, in der Stadt die Minderheit. Verrückt, was? Sagte Forstinger. Doch meine Partei ist Kulturpartei. Immer schon und sowieso. Darf ich fragen, wer die werten Herrschaften sind? Bevor Gregor die Kunstburg hätte ins Spiel bringen können, sagte Ben lasch, wir sind Leser. Leser? Gute Antwort, meinte Forstinger. Respekt. Ich lese alles, was mein Mann nicht liest, sagte Forstingers Frau und ließ das Rätsel stehen. Ach du, neckte Forstinger. Störe ich? Unbemerkt hatte sich Literaturagentin Burkhardt herangepirscht. Sie zog einen Stuhl an die Seite von Ben. Sie sagte, wir sollten wieder ins Gespräch kommen. Ben sagte nichts. Woran arbeiten Sie gerade? Gregor mischte sich ein. Könnte es sein, dass Sie meinen Anwalt mit einer anderen Person verwechseln? Aha, Anwalt also, sagte Forstinger. Respekt. Kennen wir uns nicht aus dem Gericht, fragte Ben. Ein Scheidungsprozess? Darauf schüttelte sich die Agentin vor Lachen und strahlte so jugendlich, dass Ben wankelmütig wurde. Sie sagte, ich meine, wir sollten ins Geschäft kommen. Wer Totenlieder nicht mag, kann mit mir keine Geschäfte machen. Hören Sie, das habe ich damals falsch eingeschätzt. Über so ein Buch kann man ja durchaus geteilter Meinung sein, finden Sie nicht? Nun, es hat sie bekannt gemacht. Ich muss nicht ihr Fan sein, um gute Verträge für sie abzuschließen. Glauben Sie mir, eine Professionelle täte Ihnen gut. Eine Professionelle? Erneut strahlte sie ihn an. Sie täuschen sich, sagte Ben. Sie müssen mein Fan sein, anders geht es nicht. Weil Sie nicht mit Gemüse handeln, sondern mit Literatur. So naiv? Naja, ich kann Sie nicht zwingen. Jedenfalls würden Sie mit mir besser fahren. Ben sagte, mein Mandant schreibt auch gute Bücher. Gregor schaute in die Runde. Interessant, sagte Forstingers Frau. Auch die Agentin Burkhardt musterte Gregor. Wenn Sie wissen, wer er ist, sagte Ben, dann überlege ich mir das Ganze nochmal. Die Agentin kapitulierte. Eins, zwei, Test, Test. Das Mikrofon war in Ordnung. Alle spähten hinunter. Als Ben sich umwandte, war die Agentin weg. So unauffällig, wie sie gekommen war, war sie verschwunden. Jemand kündigte an, es spricht Dr. Kurz. Kurz war der Kulturreferent der Stadt, seit 2 oder 3 Jahren im Amt und für seine besonnene Haltung im seit je zerstrittenen Gehege geachtet. Konventionell begrüßte er die Ehrengäste, Politiker und Leiter der Kulturinstitutionen, Mitglieder der Jury und einen berühmten Schriftsteller. Als der Name Forstinger fiel, hob Gregor die Hand. Natürlich beklagte Kurz die Abwesenheit des Geehrten, was aber nicht so weit ging, dass er sich die Laudatio verkniff. Offenkundig hielt er sich streng ans Manuskript, denn er ließ es sich nicht nehmen, Uwe Ritter, dem die Stadt München dieses Jahr den Literaturpokal zuerkannt habe, immer wieder persönlich anzusprechen, wobei sich seine Augen aufrichteten und ins Imaginäre verloren, als schwebe Ritter unter der Decke des Restaurants. Mit Gelassenheit, die der Sprache Ritters fehlte, trug er dessen Wintergedicht vor, »Hohe Stunde Frost«, und wagte sich an eine ebenso gelassene Deutung. Als er sich in biografischen Einzelheiten verhedderte, stand Gregor auf und stieg die Treppe hinab. Ben stellte fest, dass er am Redner vorbei die Toilette anpeilte. Unausweichlich schlenkerte Kurz auf den strapazierten Gedanken von Lyrik als Lebenshilfe zu, ja, als Trost. Ben wurde unruhig. Er wollte gehen, aber gleichzeitig spürte er, dass der strapazierte Gedanke das Publikum fesselte. Gespannt lauschte es. Auch Ben gefiel die Art, wie Kurz über das Tröstende sprach, nämlich konkret, Verse aus Ritters Welt zitierend und dann aufs eigene Leben übertragend, mit einer Offenheit, die ihn verblüffte. Kurz sagte, er finde Trost nicht im Inhalt, sondern in der Form und dann in der gebändigten Verzweiflung. Zum Schluss rezitierte er herrliches Grau in Grau, wieder ohne übermäßige Ausschläge. Die Stimme schwankte kaum, eher ein gleichmäßiges Plaudern. Ritters hoher Ton klang ruhig und nachbarschaftlich. Es gab Applaus. »Hat er prima gemacht«, sagte Forstingers Frau. »Wann hältst du mal so eine Rede?« »Ach du!« Ehe der Applaus verebbte, trat Gregor wie aus dem Nichts ans Mikrofon. »Ach je«, entfuhr es Ben. Denn Gregor hielt sich den Pokal vor die Brust. Und weil sein Auftritt die Menge überrumpelte, brach Jubel aus. Die meisten sahen in ihm den endlich eingetroffenen Preisträger. Einige riefen »Bravo«, worauf Gregor, die geschwungenen Griffe mit den Händen umklammernd, den Pokal in die Höhe stieß. Lächelnd nahm er den Beifall entgegen. Er sagte »Danke für den Popokal«. »Popokal«, fuhr er fort und steigerte sich in ein dadaistisches Poem hinein, wunderbar lautmalerisch, aber nicht so verdreht, dass jeder Sinn verflöge. Wie ein Mantra wiederholte er die Worte »Popokal«, und wer ihm folgte, begriff, dass er die Wonne feierte. Die Wonne des lyrischen Ichs bestand darin, dass es sich von einer jungen Französin den rasierten Arsch lecken ließ. Ben bezweifelte, dass das Gedicht einem der früheren Bücher entstammte. Gregor hatte nie auf Dada gemacht. Umso mehr unterstellte er ihm, die Verse eigens für diesen Anlass ersonnen zu haben. »Er hat mich nur mitgenommen«, sagte er sich, »damit er das Erlebnis mit jemandem teilen kann.« Allmählich wurden die Leute ungehalten. Zwar lachten einige über die gelungene Provokation, die meisten jedoch schüttelten den Kopf oder empörten sich, indem sie »Saustall« riefen oder »Aufhören«. Dadurch wachten die Veranstalter auf, die bisher tatenlos zugesehen hatten. Gregor hielt den Litpo wie ein Baby im Arm und schnurrte »Popokal, Popokal, das kann nicht Uwe Ritter sein!« Den ersten, der sich ihm zu nähern wagte, schubste Gregor grob zur Seite. Er machte ungerührt weiter und es hatte den Anschein, als hätte er aus leidvoller Erfahrung gelernt. Diesmal wollte er sich den Mikrofonraub nicht so schnell vereiteln lassen. Bald darauf bedrängte ihn eine Gruppe von entschlossenen Männern, 5 oder 6, darunter Kulturreferent Kurz, wenn auch als Letzter und in Deckung. Kurz schien auf die anderen mäßigend einzureden, offenbar vergeblich. Als sich der Mann im grauen Anzug auf Gregor stürzte, um ihn zu würgen, brach dieser den Vortrag ab, entwand sich geschickt und schlug dem Mann den Pokal auf den Kopf. »Ach je«, sagte Ben und schnellte hoch. Forstingers Frau sagte, »Schade, schon wieder vorbei.« »Ihr Freund braucht einen Anwalt«, meinte Forstinger. Ben rannte die Treppe hinab. Benommen taumelte der Mann im grauen Anzug gegen einen Tisch und riss im Fallen eine Flasche mit. Der Wein bespritzte Hemd und Anzug eines Gastes, der sogleich aufstand und den Mann erbost am Kragen packte. Er versetzte ihm 2 Ohrfeigen. Zu sich gekommen, rappelte der Mann sich hoch und fasste mit beiden Händen nach dem Hals des Gastes. Er war ein Würger. Das Gerangel wurde unübersichtlich. Da und dort flogen Fäuste und Ben hatte Mühe, Gregor aus dem Knäuel zu ziehen. Drei Ober warfen sich mutig hinein, während Gregor unter ringenden Armen hervortauchte. Er stellte den Litpo einer Frau auf den Tisch, sodass sie vor Entsetzen aufschrie. Andere Frauen suchten ihre Männer zu zähmen, und wenn diese entwischten, sprangen sie hinterher und krallten sich ihnen ins Haar, damit sie Vernunft annähmen. Stühle polterten zu Boden, Tische wurden umgestoßen, Glas zersplitterte. Plötzlich erklang klassische Musik aus den Lautsprechern, ein verzweifelter Versuch, die Menschen zu beruhigen. Ben zerrte Gregor mit sich fort, bis zu den blonden Frauen an der Tür, die sich angesichts der Umstände als blonde Bestien erwiesen. So wenig, wie sie die beiden hatten hineinlassen wollen, so wenig wollten sie sie nun hinauslassen. Die normal Blonde biss Gregor in die Hand, worauf er ihr in den Magen boxte, während die extrem Blonde ihr Knie zwischen Bens Beine stieß. Dann nahm er sie in den Schwitzkasten und flüsterte, er werde ihr das Genick brechen, sofern sie nicht 10 Sekunden lang tote Frau spiele. Sie sank nieder. Draußen schnappten sie nach Luft. Schnee bedeckte die Straßen. »Nichts wie weg«, keuchte Ben. Unverhofft erspähten sie den Feuilletonchef, der aufs Literaturhaus zuschritt. Gregor sagte, »Gehen Sie nicht hinein.« Aber der Chef überhörte die Warnung und fragte, was vorgefallen sei. »Ein Aufruhr«, stotterte Gregor. »Ha, was für ein Wort!« Der Chef tippte zum Gruß an seine Mütze und öffnete die Tür des Lokals. Im Gehen drehte sich Gregor wieder und wieder im Kreis und verlor den Anschluss. »Was ist denn?«, fragte Ben. »Ich verwische die Spuren.« »Ist gut, lass mal.« Dann fiel ein Schuss. Als sie sich umwandten, sahen sie im erleuchteten Restaurant den Feuilletonchef stehen, den rechten Arm in die Luft gereckt, die Pistole auf die Decke gerichtet. Alle Bewegung war erstarrt. »Er ist der Chef«, sagte Gregor. Darauf verschwanden sie in der Nacht. Vielen Dank.
Bücher gibt es vorne am Buchstand und Ralf wird auch signieren und wir übergeben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.